Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Ich grüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Im Theater, da begegnen wir heute Räuberinnen, frei nach Schiller in München. In der Oper begegnen wir einem Ritter, der einen Tyrannen tötet, in Weimar. Und in Düsseldorf, da geht eine Tanzära zu Ende. Und in Lomé, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Togo, da steht ein weithin sichtbarer Palast, der zum Kulturzentrum wird. Rund 110 Rechtsextreme haben heute namentlich genannte Journalisten zum Thema eines Aufmarsches gemacht in Hannover. Journalisten, die in der rechten Szene recherchieren. Ziel der Attacke unter anderem war der NDR-Reporter Julian Feldmann, der Zeit-Online-Autor David Janssen und der Fotojournalist André Aden. Er hat das Medienprojekt Recherche Nord gegründet und er ist jetzt am Telefon. Herr Aden, guten Abend. 110 Rechtsextremen standen 7000 Gegendemonstranten gegenüber. Unter dem Motto Bunt statt Braun haben Sie gegen diesen Aufmarsch der NPD demonstriert, Herr Aden. Wie haben Sie denn diesen Tag erlebt?
Das war eigentlich eine ganz normale Demonstration für uns. Also da gehen wir relativ professionell mit dieser Thematik um. Es war ein relativ kleiner Aufmarsch. Sie haben selbst gesagt, 100 Teilnehmerinnen, 110 Teilnehmerinnen. Wir hatten mit einer größeren Anzahl an Demonstrationsteilnehmern gerechnet und es war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag.
Wenn Sie sagen normal, dann heißt es, weil es keine Auseinandersetzungen gab?
Ja, es gab Auseinandersetzungen. Es gab auch körperliche Angriffsversuche und tatsächlich auch ein erfolgreicher Angriff gegen einen Kollegen vor Ort, also auch einen der Genannten, der ist halt körperlich attackiert worden. Aber das ist leider, wenn man sich mit dem Themenfeld auseinandersetzt, eine Normalsituation, mit der wir konfrontiert werden.
Auf Twitter gab es den Vorwurf, die Polizei habe den Auftrag gehabt, die Journalisten vor sich herzutreiben. Das ist ja ein massiver Vorwurf. Da wird auch für die Freiheit der Presse demonstriert und die Polizei hat eine spezielle Strategie für die Journalisten. Haben Sie da irgendwas mitbekommen?
Also den Vorwurf habe ich auch mitbekommen. Ich persönlich und auch ganz viele Kolleginnen, wir wurden zum Teil massiv behindert. Um die Neonazi-Demonstration ist halt ein Spalier von Polizeibeamten gelaufen. Und die haben ganz explizit darauf geachtet, dass halt wir immer großem Abstand zu der Veranstaltung waren. Also es gab Kolleginnen, die weiter anreisen hatten, die gar nicht arbeiten konnten. Also ich kann das nur bestätigen, dass es Vorfälle gab, dass wir quasi in unserer Arbeit da auch behindert wurden. Und das hat uns auch verwirrt.
Wie schätzen Sie denn, Herr Aden, diese Demonstration der NPD ein? Ist damit eine Grenze überschritten worden, wie das Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius gesagt hat? Oder gab es diese Grenze schon lange nicht mehr?
Also ich glaube, das muss man auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also zum einen ist es so, dass wir seit 10, 15, 20 Jahren, also auch in Bezug auf Pressevertreterinnen, das kennen, dass einzelne Kolleginnen genannt werden, dass auch Kolleginnen auf Aufrufen mit Fotografien und namentlich erwähnt werden. Der qualitative Unterschied ist jetzt, dass Pressevertreterin, also der namentlich genannte Kollege vom NDR, dass es ein Handlungsgebot gibt. Im Vorfeld war es eigentlich immer so in den letzten Jahren, wir sind die Lügenpresse, wir sind die Lückenpresse, wir sind die Feindpresse, also entsprechende Zuschreibungen haben wir dort erhalten. Und in dem Fall geht es jetzt wirklich um Begriffe wie Rache. Wir wollen ein Handlungsgebot, also wir sehen da in der Szene, dass dort quasi nach Handlung gerufen wird, nach einer Tat gegenüber diesen Kolleginnen, also auch gegen meine Person.
Also
das ist ein qualitativer Unterschied.
Also nicht nur der Versuch, sie einzuschüchtern, sondern sie unter Umständen ganz massiv auch zu bedrohen.
Genau. Und in der Szene geht es zum einen um die Verunsicherung und die Bedrohung gegenüber Kollegen und Kolleginnen. Aber andererseits geht es halt auch darum, uns Medienvertreterinnen, vor allem uns Expertinnen, es geht ja auch gegen Wissenschaftler, gegen Mitglieder von bestimmten Vereinen, die auch auf einer internen Liste, es gibt eine Liste mit 10 Personen, nicht nur 3, wie jetzt auf der Demonstration, sondern es gibt auch weitere Listen, die da quasi genannt werden. Und da wird quasi so eine Konstruktion gemacht, dass wir eingebunden sind in so eine bundesweite, weltweite Verschwörung, für ominöse Kräfte arbeiten, um die quasi zu diskreditieren. Und das ist nicht ein Novum, aber es ist schon was Neues, dass es halt so konkret gegen Einzelpersonen geht.
Sind Sie, Herr Aden, als Fotojournalist besonders gefährdet? Schreibende Kollegen, die können ja im Hintergrund recherchieren. Sie müssen die rechten Köpfe fotografieren.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine besondere Gefährdung habe. Also ich meine, ich bin privilegiert in dem Sinne, dass ich mir meinen Beruf aussuchen kann. Andere sind quasi permanent solchen Attacken ausgesetzt, solche Gewaltdrohungen ausgesetzt. Ich als Fotograf mache das jedes Wochenende oder auch unter der Woche, ist halt mein Fachthema. Und natürlich sind wir die Ersten, die quasi attackiert werden. Die nicht nur verbal bedroht werden, sondern auch körperlichen Angriffen ausgesetzt. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass wir zusammengeschlagen worden sind, niedergeschlagen worden sind. Ich will nicht sagen, dass es Alltag ist, aber das kommt vor.
Die Polizei hatte diesen NPD-Aufmarsch zunächst verboten, dann die Entscheidung des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, diese NPD-Kundgebung zu erlauben. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung?
wenn wir uns mit dieser Szene auseinandersetzen, mit der Neonazi-Szene, also wir haben es mit Profis zu tun. Die sind sich im Klaren darüber, wie sie rechtlich vorgehen können. Das merkt man auch bei diesem Aufruf als solches, also auch die Nennung der Kolleginnen. Das ist ja alles in so einer rechtlichen Grauzone. Sie sind sich ihrer rechtlichen Möglichkeiten vollkommen bewusst und das setzen sie halt auch ein. Uns hat das nicht verwundert, dass es ein Verbot gegeben hat und hat es aber auch genauso wenig verwundert, dass diese Demonstration letztlich erlaubt worden ist.
Welche Forderungen haben Sie als Journalist an die Politik, welche auch an die Zivilgesellschaft?
Wir haben mehrere Forderungen. Zum einen, also auch explizit jetzt in Bezug auf das, was in Hannover passiert ist, dass auch Kolleginnen in ihrer Arbeit eingeschränkt worden sind, dass sich die Behörden, die Institutionen, vor allem auch die Polizei, sich damit auseinandersetzen muss, dass wir dort auch arbeiten, dass es auch sowas wie ein Presserecht gibt, dass wir unseren Beruf dort ausüben und wir auch in unserer Arbeit nicht behindert werden sollen. Und was bundesweit eigentlich fehlt, ist eigentlich auch so eine Art gewisse Lobby. Also dass eben Expertinnen, dass Fachjournalisten, die zu dem Themenfeld arbeiten, halt einfach auch ernst genommen werden und auch geschützt werden. Kolleginnen haben immer wieder Probleme, Adressdaten zu sperren, Kennzeichendaten zu sperren, überhaupt auch ihren privaten Bereich zu schützen. Und das ist etwas, wo die Politik eingreifen muss, wo sie Mechanismen entwickeln muss, dass gerade diejenigen, die in so ganz sensiblen Bereichen arbeiten, dort halt auch eben sich selber schützen können.
Rund 7000 Menschen haben in Hannover gegen einen NPD-Aufmarsch und gegen Einschüchterungsversuche durch die NPD protestiert, demonstriert. André Aden war das, Gründer des Medienprojekts Recherche Nord und explizit auch Zielscheibe der Rechtsradikalen. Herr Aden, Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Gestern haben wir hier in Fazit über eine Lulu-Inszenierung gesprochen, die einzig von Frauen gespielt wurde. Eine Aufführung im Münchner Residenztheater, inszeniert von Bastian Kraft. Und auch heute werden wir aus München berichten über ein Theaterstück, einen Theaterabend, der aus weiblicher Sicht interpretiert wurde. An den Kammerspielen hat nämlich die Regisseurin Leonie Böhm aus Schillers Räuber die Räuberinnen nach Friedrich Schiller gemacht. Die Idee ist nicht ganz neu. So hat zum Beispiel im März der Regisseur Ersan Montag in Köln die Brüder Franz und Karl von zwei Schauspielerinnen spielen lassen. Was dieser Perspektivwechsel jetzt in München gebracht hat, Verlust oder Gewinn, das wird uns nun Anna Landefeld sagen, die live aus München zugeschaltet ist. Frau Landefeld, guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Schillers Jugenddrama mit seiner leidenschaftlich lodernden Sprache. Er erzählt von Idealismus und Machtgier, von Freiheitsliebe und Verbrechen. Wie passiert denn jetzt dieser Perspektivwechsel, den ich gerade schon angedeutet habe? Werden da aus Karl und Franz Carla und Franzi?
Tatsächlich nicht. Leonie Böhm behält die Figurennamen des Brüderpaars Franz und Karl Moor bei. Und auch Amalie bleibt Amalie und auch Spiegelberg. Also sie teilt es auf vier Schauspielerinnen, die aber wie bei Schiller ganz normal bei ihren Namen bleiben. Das Spannende ist, wie dieser Perspektivwechsel stattfindet. Es ist allein spannend zu sehen, wie dieser Schiller-Text, den Leonie Böhm beibehält, aus dem Mund von einer Frau anders konnotiert wird als aus dem Mund eines Mannes. Es ist spannend, was damit passiert und welcher Bedeutungswechsel auch da stattfinden kann.
Also können Sie das vielleicht beschreiben? Welcher Bedeutungswechsel findet denn statt?
Ja, es ist zum Beispiel spannend, wenn sich ein Karl Moor, repräsentiert durch eine Frau, hinstellt und von großer Selbstliebe spricht. Davon erzählt, wie großartig er ist, dass er liebt und dass er geliebt wird. Und das ist doch ungewöhnlich, weil Frauen, glaube ich, in der Tendenz sich eher zurückhalten mit solchen Äußerungen. Und es ist auch spannend, wenn Franz Moor von der fehlenden Vaterliebe spricht. Es ist, glaube ich, von der Bedeutung für eine Tochter doch noch mal etwas anderes, von ihrem Vater nicht gesehen zu werden und um seine Anerkennung zu buhlen, als vielleicht für einen Mann. Und das ist spannend zu sehen und zu beobachten.
Lassen Sie uns noch mal über Schiller sprechen. Ist dieser Text von Schiller, ist der Ausgangsmaterial nur?
Ja, dieser Schiller-Text ist Ausgangsmaterial und was Leonie Böhm mit ihm macht, ist, sie filetiert ihn. Sie bricht ihn herunter auf 1:20 und kondensiert ihn sozusagen auf diese vier Figuren. Also von der eigentlichen Handlung ist so eigentlich nicht mehr viel übrig. Es ist nicht dieser sturm- und drängerische Text und er erzählt auch nichts von großer gesellschaftlicher Umwälzung, sondern sie bricht es runter auf vier Figuren und diese vier Figuren dürfen in einzelnen Monologen quasi dieses Kondensat, was Leonie Böhm herausfiltert, erzählen.
Ein Filet, ein Kondensat, wie Sie es schildern, Frau Landefeld. Was wird dadurch gewonnen?
Dieser Schiller-Text wird neu gelesen und er geht ein bisschen weg von dieser großen politischen Aufladung und von diesem riesigen, fast überschäumenden, von dieser überschäumenden Kraft, die der Text hat. Die Räuberinnen bei Leonie Böhm sind leiser, würde ich sagen. Und sie finden mehr im Privaten statt. Es wird Raum gegeben, dass die Figuren sich selbst reflektieren und
Mhm. Mehr privat heißt weniger politisch?
Könnte man meinen, aber das Privat, in dem eine Reflexion im Privaten stattfindet und über Befreiung und Emanzipation spricht, sich von Moral, von Scham zu befreien, das strahlt, finde ich, auch auf das Große und Ganze aus.
Jetzt beschreiben Sie doch, was Sie gesehen haben auf der Bühne. Wie sehen die Räuberinnen aus? Was machen sie? Wie bewegen sie sich? Wie verhalten sie sich?
Ja, also die Räuberinnen bewegen sich in der großen Kammer im Schauspielhaus. Wir haben eine riesige Wolke als Bühnenbild, in der die verschieden beleuchtet wird. Es regnet, je nach Stimmung auch der Protagonisten auf der Bühne. Mal strahlt sie in Neonfarben. Wir haben die vier Räuberinnen und jede tritt einzeln hervor und hat Raum für ihren Monolog. Und die anderen gruppieren sich um sie herum und hören zu. Teilweise passiert das nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikumsraum und verteilen sich oben im ersten Rang oder in den Reihen. Wir haben eine Keyboarderin, die vier begleitet und das Ganze, diese Monologe, durch Popsongs abtrennt.
Popsongs, aber dann mit eigenen Texten, oder?
Nein, es sind tatsächlich, wir hören Britney Spears mit Every Time, wir hören Horizon von Aldous Harding, Popsongs von Sängerinnen, wirklich unterschiedlichster Couleur.
Jetzt haben Sie sozusagen den Überbau beschrieben, Sie haben die Szene beschrieben. Jetzt die Frage, geht das Konzept auf, Frau Landefeld?
Es geht definitiv auf. Wir haben Großwantje Kohlhoff, die den Spiegelberg verkörpert, die zu Anfang wie in einer Art Exposition sagt, was wird heute gemacht? Wie wird der Mensch frei? Ist eigentlich die große, große Frage, die bei allem steht. Und auch Schiller stellt sich ja diese Frage. Er sagt, frei wird man durch das Spiel. Und Leonie Böhm greift diesen Gedanken auf und lässt jede einzelne Figur, Franz, Karl, Amalie, dieses durchexerzieren. Und am Ende kulminiert das wirklich in einem Finale. Und diese Figuren durch Spiegelberg werden frei. Und dieses Finale ist tatsächlich großartigste Befreiung. Die vier sind nackt auf der Bühne, rutschen über Wasser, über den Bühnenboden, der voll mit Wasser ist. Sie ziehen sich aus, nackt. Und da wird auch dieses Weibliche wieder wichtig, eben durch die Brüste oder durch die unbedeckte Scham, die man sehen kann. Und es ist wirklich Spiellust und absolute, vollkommene Befreiung ohne Scham, ohne Moralgrenzen.
Also ein Konzept, das so aufgeht, das hat natürlich auch was zu tun mit der Qualität der Schauspielerinnen.
Richtig. Wir sehen vier großartige Schauspielerinnen, die wirklich gleichberechtigt agieren. Also man kann nicht sagen, dass jemand irgendwie mehr Text hat oder hervorsticht. Allen voran natürlich Julia Riedler als Karl Moor, die allein mit ihren Augen auf der Bühne wirklich sehr, sehr viel erzielen kann und teilweise Tränen in den Augen hat, wenn Spiegelberg sie adressiert. Aber alle vier agieren gleichberechtigt.
Die Räuberin nach Schiller, inszeniert an den Münchner Kammerspielen von Leonie Böhm. Anna Landefeld hat die Aufführung für Fazit beobachtet. Frau Landefeld, Dankeschön. Heiner Müller hat die Geschichte vom Drachentöter Lancelot genommen und daraus ein Opernlibretto gemacht, geformt. Und das gewiss nicht, weil ihm diese Geschichte als schlichte Rittergeschichte gefallen hat, sondern weil er damit eine hochpolitische Aussage treffen konnte. Der Kampf gegen die tyrannische Macht. Paul Dessau hat aus dem Libretto eine Oper gemacht. 1969 war die Uraufführung. Selten steht das Werk auf dem Spielplan. Jetzt hat das Nationaltheater Weimar in Kooperation mit dem Theater Erfurt das gewichtige Werk gestemmt. Peter Kornwitsch, der Altmeister des Regietheaters, er hat die Szene, das Werk in Szene gesetzt. Und Bernhard Doppler hat für Fazit die Premiere in Weimar besucht. Herr Doppler, guten Abend.
Guten Abend.
Das Werk ist eine Ausgrabung, nur die wenigsten Opernfreunde werden das Stück kennen. Was für ein Werk, was für ein Stück ist denn da aus der Versenkung aufgetaucht? Wie lässt es sich beschreiben?
Es ist ein ganz gewaltiges Werk, zumindest von dem Aufwand. Man muss sich vorstellen, 30 Solostimmen, ein großes Orchester, das im Orchestergraben von Weimar gar nicht Platz hat. Es gibt nämlich ein riesen Schlagzeugensemble, das meistens auf der Bühne ist. Auch andere Teile des Orchesters sind immer wieder auf der Bühne. Chöre, Extrachöre, Kinderchöre. Und wenn das Stück in der Steinzeit beginnt, dann wimmelt es schon völlig von vielen Personen. Ich habe gelesen, dass bei der Uraufführung in Berlin 280 Akteure da waren. Wie viele das jetzt in Weimar waren, weiß ich nicht, aber viel weniger auch nicht. Also es ist einmal ein Riesenwerk. Es ist aber gleichzeitig auch ein sehr geradezu sarkastisch-kabarettistisches Werk. Der Text von Heiner Müller zu dieser Musik ist komisch und lustig wie kaum ein Text, den ich in letzter Zeit von Heiner Müller gesehen oder gehört hatte. Und er beschreibt die Geschichte, der Text zumindest, beschreibt die Geschichte dieses Tyrannen als eines Tyrannen, den es in der DDR geben kann, den es aber auch im Westen geben kann. Eines Volks, das die ganze Zeit mit den Herrschern eigentlich sehr zufrieden ist, bis Lanzelot kommt. Die Musik selbst ist äußerst anspruchsvoll, finde ich. Die Musik von Paul Dessau, er war ja schon 75 Jahre alt, als diese Oper uraufgeführt wurde. Sie zitiert Werke, sie ist auch sehr schnell, punktuell geradezu. Sie zitiert Werke, sie hat manchmal Riesenaufwand mit dem Blech. Es gibt aber auch Bandeinspielungen, es gibt Windmaschinen, es gibt Geflüster, Sprechtöne. Es ist eine sehr, sehr abwechslungsreiche Musik. Und man sieht auch, dass Paul Dessau wirklich verbunden war, auch als DDR-Komponist, auch als älterer DDR-Komponist, beispielsweise mit der Zwölftonmusik oder der Avantgarde des 20. Jahrhunderts.
Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus der Generalprobe. Da merkt man, wie groß das Orchester besetzt ist und ja, wie effektvoll, wie energisch diese aggressiv diese Klänge dann mitunter auch klingen. Da kommt auch noch ein Donnerblech zur Wirkung. Dominik Beikirch hat diese Lanzelot-Premiere in Weimar dirigiert. Welche Aufgaben haben denn die Solisten und die Choristen dann zu bewältigen? Ich kann mir vorstellen, so wie Sie es schon beschrieben haben, das sind ja immense Herausforderungen.
Das sind immense Herausforderungen, zum Beispiel für den Drachen von Alexander Puschniak gesungen. Der muss natürlich teuflisch lachen manchmal und murmeln und gleichzeitig seine Politik vertreten. Der Tenor Malte Soljom-Nagy, der ist der Ritter Lancelot. Das ist eigentlich die fast lyrische Figur, die gegen diese Welt, die in der Inszenierung von Konvitschny, aber auch eigentlich schon im Text von Heiner Müller, für eine Welt ist, die sich vor allem im Konsum gefällt, die überwacht wird, also eigentlich eine ziemlich moderne Welt und nicht unbedingt nur die Welt der 70er Jahre oder 1969 ist das Werk uraufgeführt, darstellt. Also da müssen sich die Sänger sehr behaupten.
Hat es denn Konvitschny jetzt jenseits von dem Thema Konsumwelt irgendwie auch noch politisch zugespitzt?
Das Thema ist ja durch und durch politisch. Es ist eine wirklich politische Oper. Dieser Drache, der von allen Leuten eigentlich gefeiert wird, obwohl er unterdrückt, der ist eine Figur, die tatsächlich auch in die Gegenwart passt. Zum Beispiel feiern die Leute den Drachen dadurch, um nur so ein Beispiel für dieses geradezu politische Kabarett zu nennen, dass sie stolz sind, dass sie auch eine Opposition haben. Nur fällt diese Opposition ständig wieder um. Und dann sagen sie immer, steht doch auf, mach doch einmal Opposition. Also es ist auch sehr dialektisch, könnte man sagen, wenn die Politik dargestellt wird. Und es ist ja auch nicht nur in Ostberlin mit diesem großen Aufwand aufgeführt worden, sondern kurz darauf auf in der Münchner Staatsoper. Dann allerdings seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr.
Also ein ganz großer Theaterabend, den Sie da heute erlebt haben in Weimar. Herr Doppler, noch einen Satz, einen kurzen Satz bitte zur Zusammenarbeit Weimar-Erfurt. Die beiden Häuser haben dieses Projekt ja nur mit vereinten Kräften auch stemmen können. Ist das sowas wie ein Pilotprojekt?
Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, dass man auch einmal wirklich mit großem Aufwand so eine Kooperation nutzt, für einen großen Aufwand nutzt und nicht immer nur reduziert, sondern wirklich üppig wird. Und das ist nun tatsächlich der Fall bei dieser Entdeckung und das ist nur durch diese Kooperation möglich gewesen.
Paul Dessaus Lancelot von Peter Konvitschny am Nationaltheater in Weimar, inszeniert von Dominik Beikirch, dirigiert. 4 weitere Aufführungen gibt es in Weimar. Die Premiere in Erfurt ist dann am 16. Mai. Für Fazit hat Bernhard Doppler uns davon berichtet, von der Premiere. Herr Doppler, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Frederik Wirwig.
Die Marmorstatuen der Pietà von Michelangelo im Museo dell'Opera del Duomo in Florenz werden vor den Augen der Besucher restauriert. Dies teilte die Gruppe Friends of Florence mit, die die Restauration finanziert. Über die Jahrhunderte sei das Werk durch Ablagerungen und Wachsrückstände verschmutzt worden. Die Restauratoren arbeiten auf einer Bühne rund um die Statue, sodass die Museumsbesucher die Arbeiten beobachten und sich gleichzeitig mit der Geschichte der Statue auseinandersetzen können. Die Skulpturengruppe zeigt Jesus Christus, nachdem er vom Kreuz genommen wurde, gestützt von der Jungfrau Maria, Maria Magdalena und einem gealterten Nikodemus, der Michelangelo ähnlich sieht. Die Restaurationsarbeiten werden voraussichtlich bis zum Sommer 2020 dauern. Die Umweltaktivistin Greta Thunberg darf für einen Tag Chefin beim britischen Sender BBC sein. Die 16-Jährige ist eine von 5 Personen, die zwischen dem 26. Dezember und Silvesterabend für das Programm Radio 4 verantwortlich ist. Zu den weiteren Teilnehmern gehört auch die Vorsitzende Richterin Brenda Hale vom obersten britischen Gericht, die die Parlamentsschließung von Premierminister Johnson für verfassungswidrig erklärt hat. Außerdem beteiligen sich an der Aktion der Künstler- und Turner-Preisträger Grayson Perry, der Rapper und Wortakrobat George the Poet und BBC-Kritiker Charles Moore. Der Schauspieler Mario Adorf ist mit dem Hauptpreis des 33. Internationalen Filmfestivals Braunschweig ausgezeichnet worden. Die Festivalmacher ehrten ihn damit für seine herausragenden darstellerischen Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur. Die Auszeichnung Die Europa ist mit 20.000 Euro dotiert. Der Weiße Löwe, der Lebenswerkpreis des Festivals für einen Filmkomponisten, ging an Helmut Zerlett. Er hat die Musik zu bislang 22 Spielfilmen, 28 Fernsehfilmen und mehr als 90 TV-Serienerfolgen komponiert. Den Publikumswettbewerb um den besten europäischen Debüt- oder Zweitfilm gewann die belgische Regisseurin Anke Blondet mit »The Best of Dorian B.« Archäologen haben in Ägypten eine Grabkammer mit mehr als 75 Katzenstatuen und zahlreichen mumifizierten Tieren gefunden, darunter vermutlich erstmals auch Löwenbabys. Die 5 mutmaßlichen Löwenmumien stammten aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, teilte der zuständige Minister mit. Die Grabkammer sei in der Nekropole Saqqara am Nil gefunden worden, in der hunderttausende Tiere geopfert und in Gräbern deponiert wurden. Im Jahr 2004 hatten Forscher mit dem Fund des Skeletts eines älteren männlichen Löwen nachgewiesen, dass die Raubkatzen eine Rolle im Kult der alten Ägypter spielten.
In 10 Jahren am Staatstheater in Mainz hatte sich der Choreograf Martin Schlepfer zu einem Star der deutschen Tanzszene entwickelt, beharrlich, konsequent, intellektuell und diszipliniert. Und seit 10 Jahren ist er Direktor des Ballett am Rhein Düsseldorf-Duisburg und hatte auch dort einen außergewöhnlichen Lauf, eine außergewöhnliche Arbeit hat er dort geleistet. Da sind sich alle Kritikerinnen und Kritiker einig. Und im kommenden Jahr wird Schlepfer das am Wiener Staatsballett wahrscheinlich fortsetzen. Dort wird er Direktor. Am Abend nun ist die Ära Schlepfer an der Deutschen Oper am Rhein zu Ende gegangen. Eine letzte Uraufführung von ihm. Elisabeth Nehring hat für Fazit die Premiere gesehen. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Nehring, guten Abend.
Guten Abend.
Wenn man als Künstler in einem Haus seine letzte Arbeit zeigt, bevor man geht, dann ist das für die vielen Bewunderer so eine Arbeit, ein besonderer Ausblick, ein besonderer Augenblick. Haben Sie denn so eine besondere Stimmung an diesem Premierenabend in Düsseldorf erlebt?
Ich denke schon. Es war auf jeden Fall Erwartungen zu spüren, Spannung zu spüren. Es gab sehr viel Prominenz, Lokalprominenz aus Düsseldorf, aber auch Künstler und langjährige Weggefährten, wie der Choreograf Hans van Manen, dessen Werke Martin Schlepfer ja auch immer wieder aufführen ließ. Es gab begeisterte Reaktionen auf die ersten beiden Teile des Abends, Forgotten Land von Jerry Kilian und 2 kleinere Arbeiten von Martha Graham aus den 30er Jahren. Es gab begeisterte Reaktionen auf das Ensemble, aber ich war doch ein bisschen erstaunt über die Reaktion auf die Uraufführung, denn die wiederum war etwas zurückhaltender, als es die Spannung vorher vermuten ließ.
Schlepfer wird ja auch deshalb so gerühmt, weil er ungemein musikalisch denkt und choreografiert. Jetzt hat er das 2. Cellokonzert von Schostakowitsch choreografiert. In der musikalischen Struktur steht der Solist dem Orchester gegenüber, der Einzelne, der Gesellschaft, dem Kollektiv also. Hat er denn diesen Gedanken in die Choreografie übernommen?
Ja, tatsächlich ist die Choreografie von der musikalischen Struktur maßgeblich geprägt, ganz entscheidend geprägt, nicht so sehr in dem Sinne oder nur teilweise in dem Sinne, in dem Sie es gerade beschrieben haben. Das findet sich immer mal wieder in den Gruppierungen der verschiedenen ja, einzelnen und Kollektivsequenzen. Aber das wird nicht so durchgezogen. Dazu ist denkt Schläpfer, glaube ich, als Choreograf viel zu komplex. Es ist ja eine mitunter auch sehr introvertierte Musik, sie sehr zurückhaltend, dann wieder mit ungeheuren Ausbrüchen und auch erzählend in einem indirekten Sinne. Die Düsseldorfer Philharmoniker und vor allem Nikolaus Trieb am Violoncello haben heute großartig musiziert. Und diese Musik, die enthält ja ganz viele Ebenen, die einander widersprechen, aber auch zuspielen. Sie enthält Zirkushaftes, Diabolisches, Ironisches, Ambivalentes. Und so funktioniert auch die Choreografie. Die ist eben mit einem ganz großen Reichtum an verschiedenen Versatzstücken und verschiedenen Sprachen versehen. Wir haben hochvirtuose klassische Soli und Duette mit Battements bis in den Himmel gesehen und dann ein Pas de Deux, das so eine ganz konventionelle Struktur eigentlich aufnimmt, in der der männliche Tänzer nur dazu dient, die Ballerina zu präsentieren, aber auch zu stabilisieren. Das passiert hier auch, aber die Ballerina wiederum, die funktioniert gar nicht so in dem Pas de Deux. Die entgleitet, sie ist dysfunktional, sie ist wieder kokett, sie ist vieles, aber keine klassische Ballerina. Wir haben Elemente aus der Revue, dem Kabarett, dem Zirkus, Flamenco, sehr kokette Elemente, Krabbeln, tanzgeschichtliche Referenzen, einen Anklang an den berühmten Tänzerchoreografen der Ballet-Russe, Václav Nijinsky. Und das Interessante bei Schläpfer ist an diesem Abend, dass er diesen sehr eklektischen Mix auf eine immer ungeheuer elegante und wohltemperierte Weise tanzen lässt. Es gibt also niemals eine Übertreibung oder eine Überzeichnung. Es bleibt immer alles so ganz leichtfüßig. Ich fand, das war ein ganz, ganz interessanter Abend, diese Uraufführung.
Also dieser eklektische Mix nach der Pause war das, glaube ich. Wie war denn der Abend insgesamt komponiert? Sie hatten es ja schon gesagt, Stücke von Kilian und Martha Graham noch.
Ja, genau. Die Gesamtkomposition des Abends, die fand ich auch wiederum interessant. Schläpfer hat ja oft diese drei- oder vierteiligen Abende gemacht, eigentlich fast immer, in denen Choreografien aus verschiedenen Zeiten nebeneinander stehen. Dieses Mal Kilian aus dem Jahr 81, Martha Graham aus den 30er Jahren. Und was ich total interessant finde, ist, dass also das Stück von Kilian heute sehr schroff begann und dann eben gefolgt wurde von diesem Solo und Gruppenstück von der US-amerikanischen Choreografin Martha Graham. Und interessant fand ich, dass in dem Werk Kilians Elemente vorkamen, für die schwere, ja fast schon monumentale Körpersprache Grahams fast sowas wie Vorboten erschienen. Das würde man nicht vermuten, denn bei Kilian ist ja auch immer alles sehr virtuos, sehr ausgesucht und exquisit. Aber zu Beginn seines Stücks Forgotten Land gibt es Sequenzen, die genau mit diesen Kontraktionen der Körpermitte arbeiten, für die Martha Graham berühmt ist. Natürlich nicht auf so eine ganz entschiedene Art und Weise, aber immerhin. Und würde das nicht mal nebeneinander gestellt werden, würde man das nie bemerken. Ja. Und insofern war das eine sehr durchdachte und feinsinnige Zusammenstellung des Abends.
Sie sollten natürlich, Frau Nehring, auch über die Tänzerinnen und Tänzer sprechen. Was hat denn Schläpfer aus der Kompanie gemacht? In welcher Form ist sie?
Also heute standen ja in der Uraufführung alle 48 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne, die dafür im Übrigen ja auch viel zu klein ist, aber auch das wurde gut gemeistert. Das Ensemble ist wirklich in einer großartigen Verfassung. Es ist ja nicht umsonst mehrmals zur Ballettkompanie oder zur Kompanie des Jahres gewählt worden. Es sind nicht alle die ganz großen Charaktertänzer, aber insgesamt zusammen sind sie wirklich ein ganz, ganz tolles Ensemble, ganz beherrscht und doch frei, individuell und doch sehr, sehr gut zusammen.
Eine Ära geht zu Ende. Was hat denn diese Schläpferzeit am Ballett am Rhein geprägt?
Ja, also Martin Schläpfer wird auf jeden Fall in sich Düsseldorf eine ganz große Lücke hinterlassen, aber eben auch eine sehr gut aufgestellte Company und ein Publikum, das den Tanz ehrt und schätzt und inzwischen auch gut kennt. Er hat aus dem Ballett am Rhein wirklich eines der führenden Ensembles in Deutschland für neoklassischen Tanz und modernes Ballett gemacht. Er hat eine ganz große Bandbreite, verschiedene Handschriften und auch Fantasien realisiert in den verschiedenen Abenden, aber manchmal so wie heute eben auch innerhalb einer einzigen Produktion. Und er hat auch, das muss man unbedingt betonen, eine sehr angemessene Repertoirepflege betrieben, im Sinne von, dass eben die Arbeiten von großen Kollegen wie Kilian und Hans van Maanen immer wieder auf die Bühne gebracht wurden. Und genau durch solche Zusammenstellungen wie heute Abend neue Bezüge und Verweise zwischen Werken hergestellt werden konnten. Dennoch glaube ich, ist es nicht nur für Schlepfer ganz gut, nach 10 Jahren jetzt zu wechseln, sondern auch für Düsseldorf. Denn nach diesen wirklich 10 guten Ballettjahren eröffnet sich jetzt natürlich auch ein neuer Freiraum, nochmal für eine andere Art von Tanz vielleicht. Und die Company ist dafür ganz, ganz hervorragend vorbereitet.
Die letzte Choreografie von Martin Schlepfer für das Ballett am Rhein Düsseldorf-Duisburg. Elisabeth Nehring, vielen Dank.
Gerne.
Togo, der westafrikanische Staat, wurde 1884 deutsche Kolonie und erblieb es bis zum Jahre 1916. Im deutschen Kolonialreich nahm Togo eine Sonderstellung ein. Es sollte eine Musterkolonie werden mit relativ guter schulischer Ausbildung für die Einwohner und einem akzeptablen Gesundheitswesen. Doch von einer Musterkolonie konnte wirklich überhaupt keine Rede sein. Die Kolonialherren haben die Bevölkerung grausam behandelt. Wie sieht die Realität heute in Togo aus? Welche Rolle spielt die deutsche Kolonialzeit? Immerhin steht in der Hauptstadt Lomé ein großer Palast, ein Relikt aus der Kolonialzeit 1905 vollendet. Er wird nun in ein Kulturzentrum umgewandelt. Werner Bloch ist auf Einladung des Goethe-Instituts nach Togo, nach Lomé gereist und von dort aus zugeschaltet. Herr Bloch, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Palast von Lomé, wie sieht denn das Gebäude aus? Welche Geschichte hat er?
Der Palast hat eine unglaublich interessante Geschichte. Er liegt ungefähr 150 Meter hinter dem Meer, aber so, dass man ihn sehr gut sehen kann. Und er hat so ein bisschen was Märchenhaftes, würde ich sagen. Obendrauf stehen zwei Türme. Ein Turm erinnert an eine deutsche Burg und ein anderer Turm erinnert an einen orientalischen Turm. Und das zeigt, dass man sozusagen zwischen Ost und West, zwischen den verschiedenen Religionen auch vermitteln will. Und das Ganze ist umgeben von einem 14 Hektar großen Park, der auch eine Rolle spielt. Ökologie wird dort diskutiert. Also der Palast von Lomé ist nicht nur ein Bauwerk, sondern das ist jetzt wirklich eine Ikone und ist eine Zündung, damit über viele Probleme jetzt diskutiert wird, über die in Togo noch nicht so viel diskutiert wurde.
Wie wurde er denn bislang genutzt, dieser märchenhafte Palast?
Dieser märchenhafte Palast war bis vor ein paar Jahren eine Ruine. Es gab dort 1993 Gefechte, weil der Premierminister in diesem Bau sich aufhielt. Er wurde dann umzingelt von der Armee und die haben das Gebäude also weitgehend nicht nur beschädigt, sondern also wirklich bis zur Unkenntlichkeit beschossen. Also da musste ganz viel Aufbauarbeit geleistet werden durch zwei französische Architekten. Und die haben sozusagen ein bisschen so eine Mischung gemacht aus historischer Vorlage und moderner Interpretation, um so einfach einen neuen Blick auch auf dieses Land zu werfen.
Und was wird jetzt in diesem Gebäude geschehen?
In dem Gebäude finden verschiedene Ausstellungen statt. Da gibt es Design, afrikanisches Design, es gibt Kunst, es gibt auch erstaunlich viel über die traditionellen Häuptlinge dort. Das ist so ein bisschen so ein Puzzle. So ganz fertig ist das alles noch nicht. Da gibt es noch leere Flächen und da wird noch einiges bespielt werden, auf andere Weise als jetzt. Aber das Ganze hat, glaube ich, beeindruckend angefangen, weil ein Saal ist also der Kolonialzeit gewidmet. Da sieht man da zwei deutsche Helme und darunter steht dann, dass die nicht etwa durch den Widerstand der Togoer erbeutet wurden, sondern praktisch von den Vorfahren, die gegen die Deutschen dann geholfen haben.
Lassen Sie uns über die aktuelle Kunstszene auch vielleicht in Togo sprechen, Herr Bloch. Spielt sie auch eine Rolle in diesem Kulturzentrum, in diesem Palast von Lomé?
Ja, das ist sehr schön integriert, also die Gegenwart und die Vergangenheit bis hin zu diesen alten Gesellschaften der Häuptlinge. Und ein interessanter Künstler, der heißt Sokei Edor, der hat das auch, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er eine kleine Mauer gebaut, eine Wand aus Vasen und hat sie bemalt, diese Wand. Und man glaubt in Togo und in Teilen von Westafrika, dass der Häuptling seinen Geist in einer solchen Vase aufbewahren kann. Kann sie sozusagen aus sich nehmen und in diese Vase reintun. Und jetzt sind da also meinetwegen 40 oder 50 von diesen Vasen. Und der Künstler hat mir dazu erzählt, naja, worum es ihm eigentlich geht, ist, dass diese verschiedenen Geister von den verschiedenen Häuptlingen zusammenkommen. Und dass das die Lösung für Afrika wäre, wenn sich die Menschen und auch ihre Geister einfach vereinigen würden, um dann aus der Mühsal, in der Afrika sich befindet, rauszukommen.
Der westafrikanische Staat Togo von 1884 bis 1916, deutsche Kolonie. Herr Bloch, wie denken denn die Einwohner, die Menschen in Togo an diese deutsche Kolonialzeit zurück?
Tja, also da hört man Unterschiedliches. Das liegt natürlich sehr weit zurück. Es gibt erstaunlich viel Lob für die Deutschen. Also mir haben mehrere Leute tatsächlich gesagt, die Deutschen hätten mal länger bleiben sollen, dann ginge es uns besser. Auch wegen der technischen Leistung, also der Brücken und der Eisenbahn, die gebaut wurden. Da besteht ein gewisser Respekt. Andererseits erinnert man sich auch an die wirklich drakonischen Maßnahmen, die von den deutschen Soldaten durchgeführt wurden. Es gab also, wenn jemand etwas ausgefressen hatte, 24 Schläge. Und der 25. Schlag, der wurde dann begleitet mit dem Ruf, das ist für den Kaiser. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein ideales Deutschlandbild, das sich so halten sollte. Was ich sagen kann aber auch ist, dass das Goethe-Institut sehr viel Archäologie betrieben hat. Das heißt, man hat sich die Gebäude angeschaut, die es noch gibt. Es gibt zwei große Kirchen, es gibt die Landungsbrücken, es gibt ein Krankenhaus. Und das ist alles dokumentiert worden. Man kann also in Lomé durchaus auch Spuren suchen aus der Kolonialzeit. Es ist touristisch interessant. Und eine Idee ist natürlich auch dieses Palastes von Lomé, dass man einfach Touristen anziehen möchte, die auch in die Hauptstadt fahren sollen und nicht nur im Norden Tiere beobachten oder solche Dinge tun sollen.
Also gibt es da durchaus sowas zu spüren wie so eine Aufbruchstimmung?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass in vielen Ländern Westafrikas das der Fall ist. Auch im benachbarten Ghana zum Beispiel, aber auch in Togo. Die Menschen sind relativ relaxed. Es gibt eine ganz gute Wirtschaftsrate, also sie haben über 7% Wachstum. Und trotz der Probleme geht es irgendwie aufwärts. Das würde ich auf jeden Fall so spüren. Ich wollte noch einen Satz sagen zu dem Palast von Lomé. Das war der schönste und großartigste Palast im ganzen deutschen Kolonialreich. Also man hat sich da ganz, ganz viel Mühe gegeben. Man wollte auch ein bisschen protzen vor den vorbeifahrenden Schiffen, damit die Engländer und Franzosen eben auch sehen, was man da für einen interessanten Bau hat und was man dort für eine Macht beansprucht. Und das aus einem deutschen Kolonialbau ein Werk jetzt geworden ist, nach den ganzen auch Zerstörungen, wie gesagt, im Bürgerkrieg, das jetzt eher international aussieht, aber doch irgendwie leuchtet und schimmert und über dem Meer zu sehen ist, das ist natürlich auch eine tolle Entwicklung.
Der Palast von Lomé, der zu einem Kulturzentrum werden wird. Werner Bloch ist auf Einladung des Goethe-Instituts nach Togo gefahren, hat uns von dort berichtet. Herr Bloch, Dankeschön.
Dankeschön.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Einfach futsch, zumindest verschollen. Markus Lüpertz sucht 152 Werke, Anselm Kiefer 87, Renate Graf 103. Und die deutsch-chinesische Sammlerin Maria Chentu sucht sie alle, sie gehören ihr nämlich. Doch sie hat die Kunst einem dubiosen chinesischen Geschäftsmann gegeben, um Ausstellungen zu organisieren und nun ist die Sammlung weg. Die Süddeutsche Zeitung hat den Thriller um die Werke zeitgenössischer Künstler, die in China spurlos verschwunden sind, zuerst beschrieben auf einer kompletten Seite. Zu besichtigen ist das böse Ende einer Partnerschaft. Auf der einen Seite die Map Collection, das ist die Sammlung von Maria Chentu. Und auf der anderen Seite die Bellart GmbH, das ist, nein, das war die Firma von Ma Yue. Inzwischen ist sie liquidiert. Die Stuttgarter Zeitung beschreibt Herrn Ma als schlitzohrigen Geschäftsmann und mutmaßlichen Hochstapler, der mit Geschäften von Rohstoffhandel bis Fußmassagesalons in Deutschland zu Geld kommen wollte. Vor einigen Jahren kam er auf die Idee mit der Kunst. Schließlich gibt es im Reich der Mitte auf dem noch jungen Kunstmarkt eine extrem wohlhabende Käuferschicht. Viel spricht für Unterschlagung in ganz großem Stil. Markus Lüpertz flog selbst nach Peking, um womöglich vor Ort etwas Neues über den Verbleib seiner Werke zu erfahren und kritzelte auf der Pressekonferenz zum Kunstkrimi entnervt vor sich hin. Es ist ein Weihnachtsengel, meldete die Süddeutsche, durchaus martialisch. Ein Lüpertz in China wenigstens, der nicht verschollen ist. Aber auch die Sammlerin macht eine merkwürdige Figur. Es gibt keinerlei Verträge über den Verleih, alles mündlich geregelt, sozusagen per Handschlag besiegelt, wie beim Viehhandel auf dem Ochsenmarkt. Mit einem Unterschied. Da gilt's. Warum man Kunst im Wert von 300 Millionen einfach so ohne Vertrag und Rechnungen weggibt, das muss man vielleicht auch nicht verstehen. Ewig unverstanden fühlt sich Peter Handke, wenn es um seine Sicht auf Serbien geht. Dass es ihm auch nicht gelungen ist, sich zumindest verständlich zu machen, kann oder will er nicht sehen. In einem großen Zeitgespräch mit Ulrich Greiner formuliert es der umstrittene Literaturnobelpreisträger so: Die literarische Sprache ist die natürliche, sie ist die Sprache des Menschen, des Gefühls, der Vernunft. Und später heißt es, kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar, kein einziges. Das ist Literatur. Gerrit Bartels bescheinigt Handke ziemlichen Starrsinn und kommentiert im Tagesspiegel, man könnte es so sagen, es war nicht Peter Handke, der da in den 90er Jahren nach Serbien und in den Kosovo gefahren ist. Nein, es ist ein anderes Ich, eben der Erzähler seiner Jugoslawienbücher. Handke versetzt all das, was ihm an konkreter politischer Fragwürdigkeit vorgeworfen wird, in einen poetisch überhöhten Vorstellungsraum. Lustig immerhin, wie er in der Zeit von seinen Befürchtungen vor der Literaturnobelpreisvergabe spricht. Ich hatte befürchtet, sie geben den Preis an jemanden, den ich für ein Arschloch halte. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung widmet sich der Eskalation in Hongkong und spricht von einem Ohnmachtsstrudel. Hier gäbe es keinen von vornherein feststehenden Punkt, von dem her sich das Gewirr auflösen ließe. Allein von einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt, einer der Forderungen der Demonstranten, die zudem ganz in der Logik des Hongkonger Justizsystems läge, von einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt könnte man erhoffen, dass sie auf Dauer etwas Vertrauen wiederherstellt. Natürlich könnten sich dann auch die Aktivisten von einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht ausnehmen, schreibt Max Simons. Der Tagesspiegel spricht mit dem chinesischen Exilkünstler Badiou Chao über das Tiananmen-Massaker und über die heutigen Proteste. Für den Cartoon-Zeichner gilt, Hongkong kämpft für die Freiheit von China. Badiou Chao hofft wie viele Hongkonger Demonstranten auf den Westen. Zitat, es geht nur mit Wirtschaftssanktionen. Wer Geschäfte mit China macht, muss auf die Menschenrechte beharren. Nicht nur wegen Hongkong, auch wegen der Uiguren oder Tibet. Mit Spaß ernst machen. Das konnte der Architekt und Karikaturist Gustav Peichel. Und unter dieser Überschrift erinnert die Frankfurter Allgemeine Zeitung an den Österreicher, der mit 91 Jahren gestorben ist. Als Architekt war er in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der bedeutendsten Vertreter seiner Zunft. Als Karikaturist nahm er alles auseinander, was die Gesellschaft seinerzeit so an Dingen und Undingen produzierte, Architektur eingeschlossen. Die Karikatur sei das Ventil, das ihm den Psychiater ersetze, sagte Gustav Peichel einmal, das zitiert der Spiegel. Vor allem für die Süddeutsche Zeitung arbeitete Gustav Peichel unter dem Pseudonym Hieronymus. Andrian Kreie und Gerhard Matzig beschreiben in ihrem Nachruf seine fein gezeichneten Kommentare so: Da sieht man nicht nur die scharfen Beobachtungen aus dem Politikbetrieb, sondern auch die zarten Seitenblicke auf den Alltag und das Großstadtleben, die mit seinem Stift eine bittersüße Vergeblichkeit bekamen, deren Bewohner sich an einer Moderne abmühten, die er mit seinen Entwürfen so souverän im Griff hatte. Gustav Peichels Motto galt dem Zeichnen wie dem Bauen und dem Leben sowieso. Er hatte sich von Karl Valentin ausgeliehen. Leicht ist schwer was.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Ulrike Timm. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.